Wie würde dein Leben aussehen, wenn da keine Stories, keine Spiele sind, wenn du deine Angst konfrontierst, aus der Ekstase heraus lebst, gemeinsam mit deinem Partner oder alleine wächst, mutiger wirst, deine Schatten konkerst und rausgehst und sinnvoller lebst und mehr riskierst? Das ist das Thema der letzten Folge in 2025 und damit ein großes Hello zu dieser Folge. Heute habe ich einen Gast, und zwar die Josephine Ross. Die interviewt mich allerdings. Und wir haben vor 2 Wochen darüber geredet, was Frauen brauchen, um angeturnt zu sein in Beziehungen, in ihrem Sexualleben. Heute rede ich darüber, was ich glaube, was Männer und Frauen brauchen, um wirklich aus der Lust heraus zu leben, sinnvollere Leben zu führen, weniger in der Angst rumzueiern, sich gegenseitig klein zu halten, sondern wirklich rauszugehen, Ängste zu konfrontieren, das größere Leben zu wagen und tatsächlich herauszufinden, dass du nicht sterben wirst. Das und vieles weiteres ist der Inhalt dieser heutigen Folge. Ich freue mich riesig über die Folge. Ich glaube, es ist der beste Abschluss für dieses verrückte Jahr, das wir alle in gewisser Weise erlebt haben. Ich will dir Danke sagen für alle die, die dran geblieben sind, die dabei waren in den Turbulenzen, die ich und die Rein und Raus in diesem Jahr erlebt habt. Ich will dir beglückwünschen für deine Erfolge, für dein Durchhaltevermögen, für alle Herausforderungen in diesem Jahr, die du gemeistert hast. Und ich will mich bedanken für alle, die dranbleiben, die Teil der Community bleiben, mich weiterhin unterstützen, Folgen teilen, in der Diskussion dabei sind, in Online-Formaten, in Offline-Formaten, ein Buch von mir kaufen, einen Kommentar hinterlassen, mir eine E-Mail schreiben und dabei sind und weiter in der Diskussion bleiben, wenn wir gemeinsam herausfinden, was es in der Persönlichkeitsentwicklung, in der Intimität, in der Sexualität, in der Beziehung braucht, um das absolut beste Leben zu leben. Vielen Dank, dass du dieses Jahr dabei warst. Ich wünsche dir einen Hammerstart ins nächste Jahr. Wir hören uns schon in den nächsten 2 Wochen mit meinem neuen Buchlaunch. Und jetzt wünsche ich dir mega viel Inspiration und Motivation fürs neue Jahr mit dieser heutigen Folge. Alles Liebe, dein Jones.
Welcome to Rein and Rouse, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt.
Turn on, was macht die Männer an, wenn wir mal so einsteigen wollen? Wenn die deutsche Frau ein Lustproblem hat, steht auf der anderen Seite dann ein deutscher Mann, der eine starke Lust hat und das nicht bekommt, was er will? Oder hat er vielleicht auch ein Lustproblem?
Ich denke ja in meinem Podcast und in unseren Workshops immer ganz gerne aus der Sexualpsychologie auf die Dinge. Und ich glaube, wir haben in unserem Podcast herausgefunden, dass die Frauen eher das Thema haben mit dem Kontrollverlust, mit der Hingabe. Da ist irgendwo eine Seite in den Frauen, die sich wünscht, sich hinzugeben. Wir kennen alle diese Fantasiebilder von dem Übermanntwerden, von der quote-unquote Vergewaltigung, das irgendwie ein ganz großes psychologisches Symbol für Frauen ist. Nicht die ausgeführte Vergewaltigung, sondern diese psychologische Form von Hingabe. Ich glaube, ich habe vor über 10 Jahren mit Männerarbeit angefangen. Und das große Wort, was mir für Männer geblieben ist, ist das Thema der Selbstwirksamkeit. Männer, glaube ich, im Gegensatz zu Frauen, die müssen etwas tun und dann den Effekt von ihrem Tun sehen. Sprich, wir haben eine Axt, wir hauen auf einen Baum drauf und der Baum fällt um und dann haben wir ein Gefühl von Selbstwirksamkeit. Und ich glaube, deshalb versuchen sehr viele Männer, sich wirksam zu fühlen, indem sie einen Orgasmus bescheren können, eine Frau erobern können, ein Herz gewinnen können, sie von seinen Gaben und Talenten und Leistungen überzeugen zu können. Und ich glaube, Männer turnt an, wenn sie sehen, dass sie Lust und Hingabe in einer Frau auslösen können. Und das bedingt sich natürlich gegenseitig. Also da muss auch auf der anderen Seite eine Frau sein, die sich hingeben kann. Und ich glaube, dann sind alle glücklich, wenn wir das hinkriegen würden.
Dann sind alle glücklich, ja, wenn es so leicht wäre, oder? Also verliere ein bisschen die Kontrolle, lerne Hingabe und der Mann ist einfach glücklich, wenn er dir einen Orgasmus bescheren kann und selbstwirksam ist. Ja,
das wäre super.
Dann sind wir in dem Beziehungsthema, also wenn es so einfach wäre. Ich frage mich halt schon immer und ich habe ja viele Kundinnen, die entweder Single sind und sagen, ja, da sind ja keine guten Männer da draußen, die wollen nur Sex. Da sage ich immer, naja, dann warte mal zurückkommen. Da hattest du, glaube ich, auch einen guten Post zu, habe ich gestern nochmal gelesen, wo es dazu geht. Mhm. Nur weil du dich hingibst, körperlich, heißt es nicht, dass du Liebe bekommst. Also, dass man das ganz platt mal sagen darf.
Ja.
Und ich habe die Fehler auch alle gemacht. Also, ne, ist jetzt nicht, dass ich da oben als Guru stehe und was ganz anderes. Ich kenne das auch, sich der Lust hingeben, finde ich einerseits gut, auf der anderen Seite ganz bewusst zu wissen, was will ich eigentlich und was erwarte ich auf der anderen Seite. Mhm. Und die anderen, die in Beziehung sind, die kommen ja eher zu mir oder wahrscheinlich auch zu dir und sagen, da ist eben nicht mehr die Lust. Wo ist die eigentlich hin? So. Und da bin ich immer wieder und sage, wo ist eigentlich unser Bindungsthema oder Beziehungsthema hier in Deutschland? Wenn wir jetzt über Deutschland hatten wir den Einstieg, das kann man vielleicht auch auf andere Länder übertragen. Ja. Aber warum geht es so weg? Warum ist da das Problem? Weil wir uns alle so, ich habe manchmal die Theorie, in unserer Individualisierung alle so krass performen. Wir hatten das Frau Kontrolle auf Individualität. Ich bin ganz unabhängig. Die Männer haben mich, so erfahre ich es immer wieder, ganz große Unsicherheiten. Also nicht nur Unsicherheit in Bezug auf eine Frau, sondern generell die Unsicherheit, was mache ich in meinem Leben? Mache ich das richtig? Weil sie immer dieses Feedback ja auch schon früher von der Mutter vielleicht bekommen haben. Und irgendwo auf diesem Weg denke ich immer, was ist eigentlich passiert? Ja, überall ist Lust und Sex und Sexpartys und kinky und sexpositiv, aber irgendwie so richtig ankommen, in dem Großteil der Menschen kommt es leider nicht.
Also ich finde, das ist wahrscheinlich der größte Bogen für meine Arbeit, die ich versuche in den letzten 10 Jahren zu machen. Ich glaube, die Antwort für die erste Rubrik von Frauen ist relativ leicht. Wenn eine Frau sagt, die Männer, die wollen nur ficken, dann ist das eigentlich nicht das, was sie meinen. Sie meinen eigentlich, die Männer sind nicht präsent.
Ja.
Also die Männer sind nicht präsent im Sinne von, die sind in ihrem Kopf, die haben Fantasien, die haben Pornos in ihrem Kopf. Aber das ist alles sowas Internalisiertes. Und mit ihrer, die haben nicht eine sogenannte extrovertierte Intuition gelernt. Das heißt, die sind einfach nicht beim Sex bei der Frau, sondern in ihren Skripten im Kopf, mit denen sie sich vorstellen, wie halt ihre Lust funktioniert. Also eine Art von Bauchnabelschau. Und darauf haben Frauen keinen Bock. Frauen haben keinen Bock auf den Sex, den sie erwarten können. Und wenn sie erwarten, dass sie einfach nur Hilfestellungen zur Masturbation von Männern sind, dann ist es kein Wunder, dass sie darauf keinen Bock haben, weil dann sind sie alleine, obwohl ein Mann dabei ist. Und für das Feminine gibt es nichts Schlimmeres, als alleingelassen zu werden. So, wenn wir so in Richtung David Data gehen, der sagt, das Feminine ist das wilde Wasser. Yeah. Und damit das wilde Wasser wild sein kann, braucht es irgendeine Form von Becken oder ein Flussbett. Und das ist die männliche Präsenz. Und das fehlt. Yeah. Und wenn wir weitergehen, dann könntest du überlegen, warum fehlt das in Anführungszeichen in Deutschland? Ich glaube, dass viele uns in unserer Generation und in unsere Eltern aus dieser Kriegsgeneration und neuen Möglichkeiten, zum Beispiel der Scheidung, der Individualisierung, ganz viele physisch oder psychisch abwesende Väter erlebt haben. Männer und Frauen. Und es sorgt dafür, dass in einem Leben von einem Mann oder von einem Jungen die Mutter extrem mächtig ist, eine extreme Machtstellung hat. Unsere Mutter als Männer ist unsere erste Bezugs- und Beziehungsperson sozusagen. Und wenn die in irgendeiner Form von alleinerziehend ist, dann ist die übermächtig. Mhm. Und das Problem dabei ist, dass energetisch dieser Platz neben uns, das Feminine, belegt wird von unserer Mutter, die uns ganz viele feminine Traits anerzieht, dass wir nicht wütend sein dürfen, nicht zu wild sein dürfen, nicht an unserem Penis rumspielen sollen. Also da gibt es so ein Narrativ, das sich entwickelt, so wie bin ich als Mann gegenüber dem Femininen? Und es stimmt, was du sagst, extrem viele Männer, und das ist auch Teil meiner Geschichte, haben Angst und Panik vor Frauen und vor Sex und haben Schiss vor Erektionsproblemen. Aber das sind alles nur Themen, wo wir unklar sind, was die Grenze eigentlich von mir zu dir ist. Ob ich zum Beispiel das Weibliche, meine Mama in Anführungszeichen, energetisch verletze, wenn ich über deine Grenze gehe, wenn ich meinen Penis in dich reinstecke. Also wenn da gegenüber von mir nicht eine Frau ist, bei der ich Rückversicherung habe, dass die von mir penetriert werden will. Wenn da immer noch irgendwie symbolisch in der Psychologie eine Mama sitzt, dann habe ich Angst, Mama zu verletzen. Und dann muss ich mich emanzipieren.
Ja.
Und das ist, glaube ich, das ist für mich so die Ebene von Sexualpsychologie, in denen ich gerne arbeite. Ja.
Aber das bedeutet, also es gibt sogar den Napoleon-Komplex, kennst du bestimmt auch, ne? Das ist nochmal ein anderes Thema, ne?
Ja,
aber
ja.
Das habe ich auch, also das mit der Mutter ist so gerade, okay, krass. Also es gibt ja wirklich, und das, wenn ich gerade zurückschaue, ich war gerade wieder in der Heimat und ne, bin jetzt 39, ja. Also da hat man ja schon ein bisschen was erlebt und sieht dann Langzeitbeziehungen. Und es sind ganz viele Männer, die wirklich von der Mama, das wissen wir, von der Mama in die erste Beziehung gehen. Die erste Beziehung geht vielleicht 10 Jahre, vielleicht sogar noch länger. Und dann kommt vielleicht die zweite. Also gibt es wenig Männer, die sagen, ich habe mal Zeit für mich. Ich finde mal mich als Mann oder als junger Mann und dann als Mann. Also das von Boy zu Man irgendwie.
Ja,
weil es halt immer auch diese Person gibt. Und letztendlich ziehen sie dann ja auch bewusst wahrscheinlich und unterbewusst diese Mütter wieder an. Und wir Frauen rutschen ja manchmal, also viele Frauen rutschen ja dann auch in diese Mutterrolle. Weil der Mann so wenig tut, dann wird wieder dieses von oben und dann ist in der Beziehung genau das, dann ist die Mutter da ja auch wieder präsent. Also spannend, dass das nämlich ja auch ein Thema für vielleicht fehlende Lust und Sex sein kann, weil der Mann unterbewusst wieder mit seiner Mutter zusammen ist. Ne? Also sobald die
und
Frau in die Mutterrolle kommt.
Ist eine ganz große Theorie, die steht natürlich nicht für alle Personen. Nee. Und gleichzeitig gibt es da eine ganz große Schnittmenge. Ich habe in den letzten 10 Jahren über 3000 Männer kennengelernt und ich habe ganz viele Lebensgeschichten gehört. Und da ist es so, dass auf der einen Seite die Frauen, die haben das Maskuline in ihrer Kindheit als das Schwache erlebt. Also die haben internalisiert in irgendeiner Form, Papa braucht Hilfe. Papa ist überfordert, abwesend, liebt mich nicht und so weiter. Und irgendwie ist das Väterliche oder das Männliche dadurch etwas, was ich irgendwie pflegen und hüten muss, damit es bei mir bleibt. Und das auf der anderen Seite, die Jungs haben entweder so das Mütterliche als dieses emotionale Umworbensein und bekümmert werden gelernt und dadurch irgendwie diese Struktur erlebt, dass sie irgendwie letztendlich von der Beziehung zur Mama die gleiche Beziehung wieder installieren wollen, aber überhaupt nicht wissen, was ist denn meine Vision, Mission, was mache ich denn auf der Welt anders als nur von einem Körbchen ins nächste Körbchen gehen und mich irgendwie betüteln und beruhigen lassen. Und für ganz viele Männer geht's und für alle Menschen geht's darum, irgendwie ihre Ängste und ihre unbewussten basalen Ängste zu konfrontieren, um überhaupt so in sich reinzukommen und zu erkennen, wer bin ich, was will ich, wohin gehe ich und mit wem will ich denn das machen? Ich glaube, meine große Theorie ist, wir beruhigen uns alle gegenseitig in Beziehungen, die an der Oberfläche gesellschaftsnormativ gut aussehen, aber uns in der Tiefe überhaupt nicht befriedigen oder uns gar nicht begeistern. Das heißt, wir machen ein Schauspiel, wir machen einen Disney-Film, aber ab und zu, wenn wir dann ehrlich in den Spiegel gucken, dann merken wir, dieser scheiß Film funktioniert überhaupt nicht. Aber wenn wir keine Alternative kennen, dann können wir uns an nichts orientieren. Das heißt, das, was vor Augen ist, ist das Beste, was wir tun können. Und deshalb sind wir stuck in der Situation.
Ja.
Und ganz viele, also meine Einsätze, sind dann nicht, dass diese zwei Personen wiederum in eine Paartherapie gehen und dann in dieser Kernkonstellation, wir sind zu zweit und jetzt kommt ein Dritter, ein Therapeut dazu, der sollte ja wissen, wie es weitergeht, sondern eigentlich brauchen wir Erlebnisse in Gruppen und mit anderen Menschen, die auf dem Weg an einer anderen Stelle sind und uns sagen, hey, schau mal, die Beziehung haben wir so verändert, so geöffnet, sexuell haben wir das und das ausprobiert und dann, da wo der erste Weg, unser erster Beziehungsmythos zu Ende war, da ist die Tür, haben wir eine Tür aufgemacht und hinter der Tür waren 100 neue Türen. Und das, ich glaube, ohne diese Kontaktmöglichkeit mit anderen, die irgendwo auf dem Weg neue Erkenntnisse für uns bereithalten, stecken wir einfach fest. Und das ist letztendlich dann eine Form von Depression. Wir sind nicht mehr in der Expression, sondern wir sind einfach, wir haben ein Spiel fertig gespielt und fragen uns jetzt, wie es weitergeht.
Wir sind auf der Nulllinie, sage ich gerne, wie beim EKG. Ja. Das ne, Leben ist so und wir sind dann auch so
Düt, okay. Das lässt sich aushalten. Die Leute sagen dann, ich kann mich nicht beschweren.
Läuft.
Ja. Und auf der anderen Seite, okay, dann das heißt auch, ich bräuchte etwas, um mich beschweren zu können, damit ich was habe, wogegen ich mich so abstoßen kann. Aber das ist natürlich eine Weg von Motivation und den ich glaube, oft fehlt uns die Inspiration von, wo will ich denn hinwachsen? Was ist denn der Stretch? Und ein Stretch hat oft damit zu tun, dass da eine Angst im Weg ist und die müssen wir überkommen, um dieses neue gelobte Land zu erkennen. So,
right. Ja. Da habe ich genau witzig über das, habe ich gestern mit einer Freundin gesprochen, gesagt, weil wir so, also ich habe, ne, manchmal fragt man sich dann ja auch, sehen die das eigentlich nicht? Die können mir doch nicht alle sagen, die leben dieses Standardleben mit drei Kindern und ne, das ist ja für viele bestimmt genau glücklich, aber wenn man das gut, so von ja. außen sieht, dann denke ich immer so, die, also die hinterfragen das nie, das ist einfach so, was ich gerade meinte, von der Mama in die Beziehung, in die Kinder und that's it. Und sehr wenige, stelle ich wieder fest, haben genau diesen Mut, da zu hinterfragen, rauszugehen, zu sagen, wir machen es jetzt anders, weiß ich nicht, wir öffnen die Beziehung oder vielleicht, ja, Mama und Papa trennen sich vielleicht dann doch auch mal. Ja. Da merke ich immer wieder, wie viele das einfach nicht hinterfragen. Und dann habe ich mit einer Freundin genau darüber geredet, wäre es wohl leichter, mein Leben, wenn ich das nicht alles so hinterfragt hätte, weil ich lebe es halt ganz anders, aber ich kann auch gar nicht zurück, ich kann das gar nicht so nicht sehen und ich möchte das auch nicht. Ich hätte diese Möglichkeiten gehabt und ich wollte das nicht. Ich sehe mich jetzt nicht mit 30 verheiratet und drei Kindern und so einem Standard, also sorry, auch Standard-Sex, ja. Natürlich hätte man daran arbeiten können, aber es hat mir auch keinen Spaß gemacht. Also, und dann nur zu sagen, ja, das mache ich jetzt, weil ist halt so. Das ist halt dieses, ne, die Gesellschaft erwartet das. Aber du musst natürlich selber, wie bei eigentlich allem, du musst aus dir heraus eine Motivation haben, zu sagen, ich traue mich jetzt, zu einer Temple Night zu gehen. Ich traue mich jetzt, mal Paare zu fragen. Ich traue mich, mit meinem Partner mal auf einer anderen Ebene zu sprechen. Du, ich habe da gehört, das. Wie wäre es eigentlich, wenn? Und das bedeutet aber, ich muss einen Schritt vorgehen, vor dem die meisten wahrscheinlich Angst haben oder das gar nicht, diesen Deckel gar nicht aufmachen wollen.
Oder? Ich bin, weißt du, ich habe irgendwann für mich entschieden, oder es gibt so diesen schönen Satz, ein Problem ist es ja erst, wenn es ein Problem ist. Das heißt, es liegt ja nicht in meiner Hand zu bewerten, ob jemand jetzt glücklich oder unglücklich ist, sondern unsere Angebote, die richten sich ja an Menschen, die den Schmerz merken oder die bemerken, dass ein System nicht mehr funktioniert. Ich bin also so in der Transaktionsanalyse sagt man, wir spielen alle Spiele in gewisser Weise. Und Spiele sind eine Form von Zeitstrukturierung und von Intimitätsvermeidung. Und wir alle haben einen positiven Nutzen von Spielen, egal wie doof sie sind. Also du gehst zum Beispiel, keine Ahnung, es gibt ein ganz bekanntes Spiel, das heißt, wenn du nicht wärst. So, das spielen Paare ganz gerne. Und das ist zum Beispiel so, das sieht an der Oberfläche so aus, als würden zwei erwachsene Menschen kommunizieren. Der Mann sagt, du gehst mir auf keinen Fall fremd. Und die Frau sagt, wenn du nicht wärst, dann wäre ich viel glücklicher. Und das ist ein Spiel und es funktioniert irgendwo, weil beide haben einen positiven Nutzen. Das ist der Nutzen. Der Mann in dem Fall, der sagt, du gehst mir nicht fremd, der kriegt irgendwie seine Angst reguliert. Und die Frau kriegt vielleicht auch einen Nutzen, indem sie vielleicht gar nicht dahin gehen muss, wo sie für sich selbst entscheidet, was sie will und was sie tun kann und wer sie ist. Also beide kriegen eine Form von Beruhigung und das kann funktionieren. Die können okay glücklich sein. Ein Problem wird's nur, wenn eine Person merkt, dass sie keinen Bock mehr hat, das Spiel zu spielen. Sodass es langweilig wird, sich jetzt mit ihren Freundinnen zu treffen, die das gleiche Spiel spielen. Ja, ist dein Mann auch so ein Doofer? Ja, gar nichts darf man. Immer beschwert. Und das ist alles Spiele. Und die machen so, die machen Identität. Also wir erzählen uns die ganze Zeit. Und wenn man, oft ist es ein Schicksalsschlag, ein Tod von einer Person oder irgendein Drogentrip, der dich drauf bringt, dass dein Ego eigentlich die ganze Zeit Spiele spielt, um deine Angst zu beruhigen.
Ja.
Und wir haben verschiedene, alle Menschen haben eine verschiedene Kapazität, wie viel Angst sie erleben können im Sinne von integrieren, um zu bemerken, dass die Angst überflüssig war. Und letztendlich ist immer die Persönlichkeitsentwicklung nur ein Angebot zu wie viel Angst möchtest du gerade erleben oder was versprichst du dir, wenn die Spiele aufhören? Und viele, ich sag's nochmal, viele Leute spielen die Spiele, weil sie keine bessere Alternative haben. Also wenn ich einen normalen 9-to-5-Job habe, dann kann ich komplett glücklich damit sein. Kann aber auch sein, dass ich keine Idee habe, wie ich aus meiner Persönlichkeit ein selbstständiges Business machen könnte. Das heißt, stell dir vor, da kommt ein Coach und der zeigt dir, hey, du mit dem und dem, dein Talent, das könntest du so und so verkaufen. Und plötzlich ist so diese Tür, die aufgeht und dann hinter sind 100 neue Türen. Und dann merke ich, hey, das alte Spiel von ich, der liebe Arbeitnehmer, das ist ein Scheißspiel. Ja. Weil ich investiere die Hälfte meines Tages und kriege dafür genauso viel Geld, dass ich überleben kann. Und ich habe das nur gespielt, aber nicht, weil ich das spielen wollte, sondern weil ich es spielen musste.
Ja, und ich nichts anderes kannte. So.
Je mehr Ängste wir haben, umso weniger Entscheidungsfreiheiten haben wir, was unser eigenes Leben betrifft. Und 6 positive Räume, Workshops, Retreats, was auch immer du, ich, wir anbieten, sind letztendlich Erfahrungscontainer, mich diesen Ängsten zu stellen, auch wenn ich Schwitzhände habe, auch wenn meine Stimme zittert, um zu erleben, wo meine Persönlichkeit den nächsten Stretch erleben kann und wo die neue Freiheit liegt. Ja.
Und neue Spiele entstehen können.
Neue Spiele entstehen können, ja.
Ganz neue Felder öffnen sich eigentlich.
Ja, und ich spiele seit Jahren das Spiel, mal sehen, was passiert. Also, weißt du, also ich habe Bock, eine Temple Night mit 50 Leuten zu machen. Bin gespannt, was passiert. Ja. So, normalerweise, mein Gehirn früher hätte gesagt, boah, auf keinen Fall, 20 Leute, da brauchst du Raumhalter und der Raum wird zu groß. So, nee, warte mal, das ist ein scheiß Spiel. Und das Spiel heißt, oh je, wenn was schief geht. Ja. Aber ich will eigentlich das Spiel spielen, lass uns mal ausprobieren, wie krass es werden kann. So.
Ja, genau, das ist ja dann wieder Energie, ne? Wenn ich positiv da reingehe und sage, let's go, just open it up. Ich sage immer Expansion. Ja. Schau mal, was da möglich ist und wie viel Leben da zurückkommt und wie es kribbelt. Und natürlich ist dann ein Punkt von Angst, ja, über die ich drüber gehen darf. Aber ja, was ist dahinter? Wie hat man im Podcast gesagt, der Quote war, when you remove fear, there is freedom. Ja, also wenn ich die Angst wegnehme, da kommt so viel Freiheit und in diesem Falle Spaß, Playfulness und Lebendigkeit.
Und ich weiß ja auch, du machst ja auch im Bereich von Breathwork und ich liebe den Satz, ich glaube, es ist von Fritz Perls, vom Begründer der Gestalttherapie, der gesagt hat, Angst ist Erregung ohne den Sauerstoff.
Oh, das heißt, den muss ich mir aufschreiben.
Also dieses Ding mit der, ich sag mal, dieses Ding mit der Ekstase ist auch wieder ein Spiel oder ein Narrativ. Wir alle, so diese Kriegsgeneration, haben gelernt, dass Ekstase jetzt gerade nicht dran ist. So, wir sind in der Zeit, so Nachkriegszeit, Wiederaufbau, da muss man sich jetzt mal zusammenreißen. Da darf man jetzt nicht mal so verrückt da lalala und so, da muss man sich disziplinieren, um irgendwas wieder aufzubauen. Der Punkt ist längst überschritten. So, und das Problem ist, dass wir dass wir trotzdem das Narrativ in uns tragen, dass Ekstase, Spaß, Überflowing, Sexualität, das ist immer noch in unserem Kopf jetzt nicht dran. So, jetzt nicht, jetzt ist Covid, jetzt muss man aufpassen, jetzt ist Inflation, ist immer irgendwas.
Und bloß die Frage, nicht zu frei sein.
Und die Frage ist, wäre es nicht besser, diesen Problemen mit Ekstase zu begegnen, mit Atmung? Ja. Also wenn ich eh so oder so die Angst serviert bekomme, vielleicht muss ich dann nur lernen, wie ich da mehr atme und das Ganze als Spiel erkenne, statt als etwas, was man überleben muss, als etwas, was ich erleben will, weil das Ergebnis so ziemlich das gleiche ist, nur mein Zustand währenddessen ist ein anderer.
Ja.
Und in dem Fall ist egal, welche Lebenssituation, welches Thema du hast, wahrscheinlich in Ekstase oder in erhöhter Stimmung, in Frequenz, Lust oder was auch immer deine Worte sind, wahrscheinlich die bessere Wahl. Wahrscheinlich die ressourcenvollere Alternative, deinen Herausforderungen zu begegnen, deine Beziehung zu verändern, mehr Lebendigkeit in dein Leben zu bringen. Das alles ist durch unseren Körper jederzeit verfügbar und oft nur durch unsere Ängste unterbunden, dass wir da rankommen.
Ja. Naja, sag mal, das ist dieses Turned on Life. Also, wie kann ich angemacht von meinem eigenen Leben sein? Und es kann sein, dass sich Dinge darin verändern, ja, dass die Beziehung sich verändert, dass der Job sich verändert. Aber why not eigentlich?
Ja.
Das ist einfach die Lebendigkeit und dieses aus einer anderen Energie zu agieren, zu einer Energie, sage ich immer, die einfach so gedeckelt ist, die sexuelle Energie, vor allem bei der Frau, die einfach so drunter gedrückt ist und beim Mann auch meistens falsch gelebt wird oder gesehen wird. Ich habe manchmal Diskussionen, deshalb will ich nochmal auf das Thema Ekstase eingehen oder Fragen bekommen, weil ich ja sage, ne, auch dieses Ekstase und Ausleben und dann kommen auf der anderen Seite Menschen, die sagen, ja, aber dieses dauernde Ausleben, was ja vielleicht auch aus der Angst von Kundalini kommt, ne, was ist, wenn ich das öffne, das ist doch auch nicht gut, wenn ich dieses ganz Extreme lebe. Es gibt ja jetzt auch schon mehr so Bewegungen wieder Richtung Celibacy heißt, Zölibat, yeah. Nennst du das? Also zurück, Zölibat, also wirklich.
Yeah. Enthaltsamkeit.
Enthaltsamkeit, yeah. Das Wort Enthaltsamkeit. Und ich verstehe den Hintergrund, um mal seine Energie bei sich zu behalten, wenn man dazu tendiert, sie permanent, ne, irgendwo zu teilen. Ja, für mich glaube ich manchmal, es kommt drauf an, auf die Person, weil ich bin eine Person, die auch gerne mit sich bleiben kann und sein kann und ich darf da auch immer wieder tief reingehen. Aber ich brauche diese Ekstase und diese Lebendigkeit. Das ist für mich meine Energie. Ja, also.
Interessanterweise kommen diese Vorwände immer nur von Leuten, die dieses Ausleben nie erlebt haben.
Ja.
Also da kommt, ich frage mich dann, warte mal, ist das ein Glaubenssatz, der deine Ängste unter Kontrolle hält, oder ist das ein erfahrenes Wissen oder eine Weisheit, die in dir gewachsen ist? Weil Leute, die diese Bandbreite erlebt haben, die haben die höheren Hochs und die tieferen Tiefs erlebt und die wissen, sich zu regulieren. Die Annahme, dass man im Hedonismus hängen bleibt, ist eine Projektion. Und zwar, das ist wiederum ein eigener Schattenanteil. Das ist eine Form von Neid. Das heißt, da lebt einfach jemand aus, was ich mir gerne erlauben würde, aber ich habe keine interne Erlaubnis dafür. Und deshalb projiziere ich dieses ganze Übel, wegen dir geht die Welt zugrunde, auf die Leute, die die Freiheiten erleben, die ich mir nicht zutraue. Und der Spiegel dieser Glaubenssätze, wenn ich es schaffe, wenn ich zur Bewusstheit komme, in den Spiegel zu schauen und zu erkennen, dass das der Glaubenssatz, das wahrscheinlich das Gegenteil von dem ist, was ich erleben möchte, dann bin ich das erste Mal mit der Angst konfrontiert. Wow, was wäre denn der erste Schritt meines kleinen Hedonismus, um aus diesen Vorwänden rauszukommen? Also ich muss es ja selbst erleben, um einschätzen zu können, ob ich im Hedonismus hängen bleibe, ob ich wirklich zugrunde gehe oder ob mein Leben so viel besser wird, dass ich es kaum aushalten kann. Und dann kommen wir wieder zu diesem Ding, wahrscheinlich hast du Angst davor, dass du so gute Gefühle erlebst, dass du selber dich nicht mehr aushältst.
Ja, das kann sein. Aber es kommt tatsächlich immer von schon spirituellen Menschen, die schon mit der Persönlichkeitsentwicklung, ne? Also es kommt jetzt nicht von Menschen, die gar nicht damit zu tun haben. Und es kommt meistens von denen, die dann sagen, na, vielleicht ist es genau das Gegenteil, sich mal mehr bei sich. Das ist eher so die jetzt so ein bisschen Richtung Gott wieder gehen, ne? Also von Spiritualität und weg zu Gott, ist ja auch voll okay, aber die genau da reingehen und sagen, vielleicht ist es dann sinnvoller, bei sich zu bleiben. Und ich fühle dann auch, mag für dich richtig sein, aber was wäre eigentlich, wenn du diesen Deckel mal öffnest? Weil der Deckel ist sehr behaved in meinem Kopf.
Das kann also sein.
Ekstase.
Ich bin so ein Freund von der Idee, dass unsere Freiheiten und Intimität immer eine spontane, spielanfällige Offenheit ist. Das heißt, wann immer ich in einer Ideologie hängen bleibe, hänge ich in der Ideologie offensichtlich. So, und dann habe ich vielleicht 10 Jahre Osho studiert und dann kann ich rezitieren, ja, Osho hat gesagt, Meditation ist überall. Und wieder checke ich nicht, dass ich aus der Meditation einen neuen Glaubenssatz gemacht habe, an dem ich festhänge. Aber Osho, nur um jetzt ein Beispiel zu nennen, hat gesagt, ich will überhaupt keinen Glauben, ich will auch keine Anhänger. Ich will, dass du dein eigener Guru wirst und entscheiden kannst, auf einer spontanen Basis, was für dich gut tut. Das heißt, wenn du in einer Ecke von ich lebe alles aus oder ich lebe in Zölibat hängen geblieben bist, dann müssen wir davon ausgehen, dass du wahrscheinlich in einer neuen Scheinsicherheit steckst und wiederum deinen eigenen Prozess brauchst, um wieder zum Nullpunkt der Flexibilität zu kommen und immer wieder aus dem Moment raus entscheiden zu können, was jetzt gerade gut für dich ist. So, also ich brauche niemanden, der mir sein Glück als mein Glück verkauft. Ich will, dass mein Gegenüber, wenn jemand mit mir arbeitet, mich sieht und weiß, was ich gerade brauche. Und das ist nie ein Narrativ von, das ist das eine Mittel und das wird dich heilen. Sondern es ist sehr individuell, wo wir stehen und welchen Weg wir gehen. Und ich will immer frisch und immer neu bleiben und nirgendwo hängen bleiben. Weil hängen bleiben, in der Ecke hängen bleiben, ist eine Form von Dualität. Und Dualität ist genau das Gegenteil, was die Person will, wenn sie in quote unquote erleuchtet sein will. Also Dualität heißt richtig und falsch, gut und schlecht, ist genau die Teilung, die wir überkommen wollen. Und ich glaube nicht, dass es so gut funktioniert. Ja.
Nee. Sag mal, ich möchte eher, dass die Menschen inspiriert werden von der Arbeit, ja, ne? Und auch da dieses, das ist eigentlich Hilfe zur Selbsthilfe, habe ich früher mal gesagt, so Selbstwirksamkeit, ne? Also du musst ja nicht so leben wie ich. Ich kann, ne? Und es gibt andere, die leben wieder anders. Ja. Es geht eher darum, schau doch mal, was für ein Spektrum, da sind wir wieder bei der Spielwiese, es gibt bei mir jetzt in dem Falle mit Atem, mit Tanz, mit Berührung, mit Partys, mit, I don't know, just try everything und guck dann, was du für dich gerade da rausziehst, was dir gut tut und was dir eben nicht gut tut. Nicht jeder muss, so wie ich sagen, ich liebe Wut auszuleben, sondern ich bin eher und möchte lieber meditieren and that's okay, aber es geht ganz viel um die Erfahrung für sich selbst irgendwo zu machen. Ja.
So, wer bin ich, um zu entscheiden, ob du als vielleicht findest du deine Erfüllung als Tischler oder als du schreibst Gedichte oder japanische Haikus und erlebst die höchste Ekstase. Who am I to judge, welche Form richtig ist? Warum muss ich der Form folgen, dass man im Schneidersitz gegen die Wand schaut und dann erleuchtet ist?
Das wird wahrscheinlich nicht der Fall. Ich mag dann lieber die Temple Night. Ich möchte auch zu den 50 Leuten kommen. Ja. Die Ekstase in der Gruppe.
Ich bin ein Riesenfreund, so Stanislav Grof, der Erfinder eigentlich vom holotropen Atmen oder von transformativen Atem. Holotro hat ja diesen Begriff von holotropen Zuständen geprägt. Und holotrop heißt zur Ganzheit hin strebend. Holotrop wird irgendwie sehr mit Breathwork in Verbindung gebracht, aber eigentlich heißt es eine Form von hin zu Ganzheit. Und holotrope Zustände sind in uns drin. Ja. Das heißt, um überhaupt wählen zu können, welche Bedürfnisse, Wünsche, Träume wir uns selber erfüllen wollen, brauchen wir eine gewisse Bandbreite, damit wir wählen können. Weil aus zwei Optionen wählen ist keine Wahl. Das ist kein Blick in mich, in meine Ganzheit, meine Lebensgeschichte, meine Prägungen, meine Bindungswunder, meine Sexualität. Das sind alles unüberprüfte Narrative zum Großteil. Und dann habe ich keine Wahl. Das heißt, ich glaube, ich brauche das Chaos, damit ich mich in meinen Einzelteilen sehen kann, damit ich holotrope Zustände. Ich brauche Ecstatic Dance. Ich brauche einen fucking Pilztrip. Wahrscheinlich brauche ich die Weltreise durch Südostasien und wahrscheinlich brauche ich es auch mal einen Monat depressiv im Bett zu liegen, damit ich mich in meiner Ganzheit sehen kann. Ja, es ist immer die Frage, ob man das als Expression oder als Impression, als Depression oder als Impression. Und ich glaube, oft sind solche Momente Phasen in unserem Leben, wo wir Einsicht in uns kriegen, wo gesellschaftlich einfach nur ein Label dran gehängt wird. So, jetzt ist sie verrückt, jetzt dreht er durch, jetzt ist er depressiv, jetzt hat er Burnout. Jetzt ist er,
wo will sie schon wieder hin? Das kriege ich immer gehört.
Es ist doch verrückt, so kann man doch nicht leben. Und das ist so, du sammelst doch diese Bandbreite oder diese Amplitudenausschläge. Und also das wollen wir doch alle. Also wir wollen doch am Ende irgendwo das Gefühl haben, dass unsere Lebenszeit irgendwie sinnvoll genutzt wurde. Und was heißt sinnvoll? Sinnvoll heißt, dass meine Sinne aktiviert waren.
Bereits, ja.
Sinn. Also wenn man wirklich überlegt, was ist denn eine sinnvolle Arbeit? Und wir denken oft, in diesen Adaptionen, das heißt, was die Eltern sagen, was sinnvoll ist, was Geld bringt, was Status erwirtschaftet. Ich denke so, sinnvoll ist, was meine Sinne bespielt, was die Ganzheit meiner Sinne aktiviert, inspiriert, motiviert und so weiter. Und das ist komplett von mir abhängig. Und das kann ich nur ausüben, wenn ich es rausgefunden habe, was für mich sinnvoll ist. Und das braucht holotrope Bewusstseinszustände.
Ja, am Ende Körperzustände in meiner Welt, sag ich, ne? Also holotrop, ist die Ganzheit des Tantra. Das Tantra sagt ja eigentlich auch, ne? Mich fragen manche so, ein Tantra ist doch Sex. Sag ich, nee, Tantra ist nicht Sex. Es ist so viel mehr. Und die Ursprungsphilosophie ist genau das, was halt in vielen Yoga-Philosophien, weil ich ja aus dem Yoga auch komme, mir gefehlt hat, weil es immer um dieses nach oben in das höhere Bewusstsein geht. Wo ich sag, aber es geht auch, wir haben auch Schatten, wir haben auch Tiefe und ich habe auch Neid und Wut. Und Tantra sagt ja eigentlich auch, es ist die Ganzheit, die uns ausmacht. Wir haben halt diese ganzen Themen und genau wie du sagst, dann wird dir immer gesagt, du bist jetzt depressiv oder sie ist jetzt bipolar oder was auch immer, denke ich manchmal, vielleicht sind es einfach die ganzen Expressionen und ich habe extrem, ja. Und das musste ich und durfte ich auch dieses Jahr nochmal mehr lernen, ich habe schon extreme Phasen, wo ich hier echt lieg und denke, ey, das ist da, ja. Habe ich Sinnfragen übers alles. Leben und genau. Ne, und dann gibt's ganz ekstatische und früher war das für mich anstrengend und habe gesagt, warum habe ich diese Hochs und Tiefs, bin ich eigentlich falsch? Mhm. Und letztendlich, nee, das ist eigentlich genauso, wie das Leben ist. Das Leben ist eben ja. Kein EKG auf einer Nulllinie, weil das bedeutet, ja, ja. Du bist tot. Ja,
alle, weißt du, alle finden es geil, dass Van Gogh ein Freak war. Keiner will Van Gogh sein.
Ja, so ungefähr.
Ich tue mir extrem schwer, weißt du, das Wort Tantra auf der billigsten Ebene ist es mittlerweile ja. Halt einfach mit einem Handjob oder von einer ja. Tantra-Masseurin verbunden. Ja. Eine Tantra-Lehrerin so von mir hat gesagt, weißt du, Tantra ist ein Wald und Sexualität ist ein Baum davon.
Ja, yeah, right.
Und wir haben so im August, wir haben seit einigen Jahren, früher hieß es Summer of Love, mittlerweile heißt es der Holy Bliss Love Trip und Retreat. Und wir gehen eine Woche von unten nach oben alle Chakren durch, mit natürlich gewissen Übungen. Weil wir davon ausgehen, holotrope Bewusstseinszustände, eigentlich willst du, dass die Energie frei durch dein System fließt.
Genau.
Ja. Und wir haben verschiedene Stellen in unserem Körper entlang der Wirbelsäule, wo Energie hängt. Für manche hängt es am Wurzelchakra, am Ich-Gefühl, am Sexchakra, am Herzchakra. Für viele im Throat, sie bringen das, was sie wollen, nicht über die Stimme in die Welt. Manchen fehlt die Vision und so weiter. Und wir erleben es immer nur als Energie, die feststeckt. Und wir denken gar nicht Tantra, weil Tantra ist ja gleich Sex und so weiter. Nee, genau das ist es. Tantra ist dieser unbändige Lebensfluss oder die Lebensenergie, die eigentlich durch dich fließen will. Und wir verstehen gar nicht, was es heißt, dass Energie irgendwo in uns stecken bleibt. Und wir haben auch oft keine Anleitung, wie das geht, dass man da rankommt und wie man das richtig strukturiert, dass man da durchkommt vor allem. Wir wollen es ja irgendwo durcharbeiten. Und ich glaube, so was du erlebst, diese, ach Gott, warum habe ich immer Aufbruch und Einsturz? Du läufst immer diese Skala durch und du durchbrichst einfach gewisse Ängste und Energieblockaden. Und ein Teil davon ist dann das Betrauern von dem, was geht. Also es kann sein, dass ich in meinem Herzchakra eine bedeutsame Trennung oder eine neue Liebe erlebe und irgendwas öffnet sich. Und plötzlich kommt eine Amplitude und du erlebst großes Glück und am nächsten Tag bist du total depressiv. Und immer wenn das Label dran hängt, wertest du es. Jetzt ist es gut, jetzt ist es scheiße.
Ja.
Und es
ja.
ist so, nee, es bewegt sich doch was. Also ohne das Label ist es nur intensiv.
Ja.
Also sinnvoll, stimmt's? Die Sinne sind ja wieder aktiv. Krass. Also das Labeling macht das Problem. Das Sein ist eigentlich ganz okay, wie es ist, auch in der brutalen Intensität. Ja.
Also es ist manchmal anstrengend, aber es ist genau so, ja. Wie ich das möchte. Also ich möchte keine Nulllinie und viele sagen, ja. Ich möchte Leichtigkeit, ich möchte es entspannter und das Nervensystem ist dann außer Rand und Band. Da sage ich, ich glaube schon, dass ich mich einschätzen kann, wann das Nervensystem in Mustern arbeitet. Das ist wieder die tiefere Arbeit, ne, die auch mit Breathwork oder mit Chakrenarbeit ist, dass man wirklich guckt, wo reagiert das Nervensystem und warum, weil es eine alte Bindungsgeschichte ist. Und das andere ist aber, und auch das wird häufig falsch deklariert, das Nervensystem ist auch für Amplituden gemacht. Wir haben einen Sympathikus, einen Parasympathikus. Es ist eigentlich eine Kurve, die sich immer auf und ab bewegt. Und die Natürlichkeit ist eben, und das macht, ich sage immer, Tiere machen das perfekt vor, die machen ein Freeze, dann schütteln sie es ab, then it's gone. Also es geht immer rein, raus, die Emotionen. Und die dürfen wir halt voll durchleben.
Ne? Ich finde es eine große Gefahr, was ich aktuell beobachte, ist, wir sind ja über Social Media und diese ganzen neuen Einsichten über das Nervensystem, über die Polyvagaltheorie, über die Arbeit von Peter Levine und Gabor Maté und Somatic Experiencing. Wir sind alle, also wenn ich auf Instagram gehe und meiner Bubble folge, mein Gott, ich weiß alles über das Nervensystem. Ich weiß wirklich alles. Und ich weiß auch wirklich, dass alle mir dazu raten, dass alles eine Form von Regulation ist. Und mit der richtigen Atmung und lalala, Box Breathing hier und so und lang genug schlafen. Und wenn du mal genau hinschaust, dann ist das alles, also wenn du mit der richtigen oder mit der falschen Linse, je nachdem hinschaust, dann ist das alles es kann eine Regulation sein. Ich erlebe das oft als Coping, Weil da fehlt ein Bestandteil und der ist, Regulation vom Nervensystem ist erst Expression und dann Regulation. Das heißt, wenn wir unsere Traumata mit uns rumtragen, wenn wir Bindungswunden in unseren Beziehungen erleben, dann ist es eine Sache, das Ganze wegzuatmen. Stimmt aber nicht ganz, weil dein Sympathikus ist nicht ohne Grund erregt. Der will nämlich was verteidigen. Der will flüchten oder kämpfen. Und die meisten, die wollen das Ende, die wollen die Regulation und die Entspannung, die haben keinen Bock auf die schlechten Emotionen und Gefühle, die man dafür eingehen muss, um zur Expression zu kommen. So, und dann musst du diese, ich glaube wirklich, ich sage das ganz oft in unseren Workshops, die Gesellschaft ist emotophob, wir haben Schiss vor Emotionen. Ja, so, ich will die gute, also ich will Emotionen, aber ich will immer nur die Emotionen, die ich unter Kontrolle habe. Ich will Glückseligkeit, ich will Friede, ich will
Joy. Aber auch nicht zu viel Freude. Nee, Joy will man auch nicht, wenn du zu laut bist und super so, wichtig. Das will man auch nicht.
Ja, ich will zusammenreißen, zu viel Ekstase. Aber wir checken oft nicht, dass der Preis dafür Wut, Angst, Trauer, Ohnmacht, Hilflosigkeit ist. Und alles, was wir nicht erleben wollen, aber das sind genau die Erlebnisse, die ja in den Chakren die Upside, die guten Gefühle bündeln oder unterbrechen. Und deshalb, also ich kann mit meinem Verstand durch Instagram scrollen, dann lerne ich eine Atemmethode, um mich zu beruhigen, und ich check nicht, dass ich, während ich das alles tue, die ganze Zeit meine Ängste in Schach halte, dass ich die ja nicht erleben muss. Und ich hatte, wie vor kurzem, es war so gut, es wird ein neues, ich glaube, ich muss es mir tätowieren. Da war eine Frau bei uns in der Temple Night und wir machen immer so eine kurze Vorstellungsrunde. Und die hat am Anfang gesagt, ja, mein Name ist so und so und mein Satz heute ist, hoffentlich passiert mir nichts und hoffentlich passiert mir was. Und da ist so diese verrückte Dualität, also die hat gecheckt, das sind meine Ängste. Und um die zu überkommen, will ich, dass mir was passiert. Also und ich denke mir, ich spreche jetzt mal für uns alle. Wir alle, wir mögen es ganz gerne, wenn was Verrücktes passiert, was unseren Fokus und unsere Nervensystem frisch hält, weil wir uns neu ausrichten müssen, weil nicht alles vorhersehbar ist. Weil wir mögen keine vorhersehbare Beziehung über 20 Jahre. Niemand mag das. Wir wollen unsere Sinne erleben. Aber wir sind in der Dualität, hoffentlich passiert mir nichts und hoffentlich passiert mir was.
Ja.
Und ich glaube, ganz oft liegt es an uns, dass wir machen, dass was passiert.
Das ist wieder Selbstwirksamkeit und Mut und losgehen und zu sagen, okay, warte mal, dieses möchte ich gar nicht mehr, diese Neutralität, irgendwie so.
Ja, oder alles ist vorhersehbar, what the fuck, ja.
Oh, heute wieder raus. Ich sage ja schon, ich mache mal schon Basic Arbeit, die ich vor Jahren angefangen habe, ist einfach mal meinen Weg, den ich sonst gehe, so früher zur Arbeit oder zum Fitnessstudio, gehst du mal woanders lang. Oder du guckst mal nicht geradeaus, du guckst nach oben. Das sind ja nur so Basics, die jetzt gar nichts mit Ekstase zu tun haben, aber mach mal was anders und mach's mal nicht vorhersehbar, sondern geh mal ins Erlebnis.
Also ganz viele Dinge sind wirklich so klein. Also ich mache das auch in der Form von Meditation, dass ich ganz oft Cravings beobachte. Also auch das Craving, ängstliche Gedanken zu denken. Oh je, wie wird's wohl sein? Und so weiter. Mhm. Und das ist ja auch alles, also das ist eine Form von Bindung. Das heißt, da ist etwas in mir, das hat wiederum ein Spiel gelernt. Und das Spiel heißt, ich mache mir Angst, um meine Angst bewältigen zu können. Das ist ein witziges Spiel, weil ich mache das nur mit mir selber, während die Welt da draußen einfach weitergeht.
Ja.
Und du kannst diese Generation, also dieser unbewusste Automat von ich mache mir jetzt mal Sorgen, beobachten und nicht darauf handeln. Spannend, ich mache mir gerade Sorgen und ich atme jetzt 5-mal. Und das ist total, das klingt total klein und es ist lebensverändernd, das mal nicht zu tun.
Ja.
Und das kann jeder, also in jeder Beziehung, auch von anderen Männern, Frauen, von anderen, von tolleren Begegnungen zu träumen, erwisch dich dabei, während du es machst und machst nicht, also den Gedanken nicht zu Ende denken, und du trainierst die Präsenz. Und mit der Präsenz triffst du bessere Entscheidungen und du merkst, wie du dich selber überkommst und schon bist du im Prozess, besser zu werden, also lebendiger.
Schön. Schön. Ich finde es gut. Ach, ich bin ganz begeistert von uns am Ende des Jahres hier. Lebendigkeit und Ekstase.
So, und was haben wir jetzt versucht zu beantworten? Was macht Männer an?
Der Ursprung war eigentlich, um jetzt zurückzukommen, weil du hast jetzt auch gleich wieder Lebendigkeit in deinem Alltag, glaube ich, ne? Der Ursprung war Turn-on, der Ursprung war, wir hatten das Lustproblem der deutschen Frau. Auf der anderen Seite habe ich gefragt, was ist das Lustproblem der deutschen Männer? Gibt es das? Und du hast gesagt, naja, erstmal wollten wir gar nicht so oberflächlich reden, haben wir ja auch nicht, ne? Gott sei Dank. Das war aber der Einstieg. Das heißt, da ging es um Selbstwirksamkeit. Kommen wir zurück zu, wie schließen wir das ab? Was ist das Turn-on? Was macht uns an? Sind es dann die Temple Nights? Sind es dann.
Der größte Turn-on für mich ist, glaube ich, die Frage, die ich mir innerlich stelle. Und die Frage ist, lass uns mal überprüfen, ob das stimmt. Also meine Ängste. Also da, egal, wenn du dir im Jahresende, ich weiß nicht, wann die Folge online geht, wenn du dir auf einen Zettel schreibst, was du nächstes Jahr erleben möchtest, dann schreibst du vielleicht auf, ich möchte flexiblere, spontane sexuelle Erlebnisse zum Beispiel. Oder ich möchte in meiner Beziehung weiterkommen und gemeinsam eine Vision finden mit meinem Partner, meiner Partnerin. Oder. Und in der zweiten Instanz kannst du dich fragen, warum habe ich das noch nicht oder was ist bisher das Problem gewesen? Und dann kommt meistens so ein Glaubenssatz wie zum Beispiel, dann werde ich, also keine Ahnung, beim sexuellen Erlebnis, dann komme ich an meine Scham oder dann werde ich ein Erektionsthema haben oder dann werden meine Eltern sagen, ich bin eine Schlampe. Und egal, was du da aufschreibst, also das, warum du es nicht oder bisher noch nicht gemacht hast, das nimmst du dir als Aufgabe mit der Frage, lass uns mal überprüfen, ob das wirklich stimmt. Und dann kommst du automatisch in so einen Planungsmodus, wo du dir überlegst, okay, gut, wir wollen spontane sexuelle Erlebnisse, ich habe Angst, Erektionsprobleme zu haben. Jetzt wollen wir überprüfen, ob das stimmt. Und deshalb gehe ich jetzt und Punkt. Deshalb gehe ich jetzt in den Swingerclub, deshalb gehe ich jetzt auf eine Temple Night, deshalb rufe ich jetzt die Josephine an und mache eine Breathwork-Session. Und let's see what happens. Und das ist ein fucking Turn-on, weil deine Ängste zu Aphrodisiaka werden. Und weil etwas in dir das Gefühl hat, dass du dich selbst überkommst, der alte Scheiß, der schon so lange in dir wohnt, und du wirst neue Erlebnisse haben.
Schön. Ich werde die Folge gleich veröffentlichen. Ich möchte, dass Frauen und Männer in ein Turn-on kommen. Ja, ist so. Die machen jetzt alle Raunächte in meiner Bubble. Dann denke ich mir, Leute, genau das nimmst du mit. Du schreibst dir mal einfach die Dinge auf, wo es hingeht.
Ja, mega. Ja.
Schön. Also ich verlinke dich natürlich, damit auf meinem Profil auch nochmal deine Instagram, dein Angebot, das nächste, was ist. Wann ist die nächste Temple Night?
Ach, die gibt es über das Jahr verteilt, 4 bis 6 Mal in München. Mhm. Ansonsten wie gesagt, ich habe 2 größere Retreat-Termine. Im April 2026 gibt es das sogenannte Crazy Magic Sex Bomb Retreat. Da nutzen wir Sexualpsychologie im Sinne von dem Überkommen von meinen Ängsten, Blockaden und Hemmungen und so weiter. Ist ein sehr zukunftsgerichtetes Retreat. Und im August sind wir in den Niederlanden und das Retreat heißt Holy Bliss Love Trip und es geht um Herzöffnung, um Bindungswunden, um die Heilung meiner Liebe, Eifersucht und die ganzen Themen, die uns im Herz zurückhalten.
Und, mit Pilzen oder ohne?
Das wirst du dann vor Ort herausfinden.
Gut.
Cool.
Sagte sie und nahm eine Mikrodosis. Okay. ich würde jedem empfehlen, mal mit Pilzen oder LSD zu arbeiten tatsächlich. Also mit Breathwork können wir uns auch psychedelisch atmen, aber
cool.
Das ist was anderes. Ekstase. Sehr schön. Das heißt, ich werde die Folge jetzt gleich online stellen mit auch dem Hinweis, wie können wir mehr Turn-On, mehr Ekstase bekommen, indem wir da reingehen, und die Angst anschauen und daraus weiter agieren, würde ich sagen.